Talk.
Weil er es verstanden hat, was er machen muss. Und ich habe ihm gesagt, Schulter rum. Und dann hat er gesagt, gut, und ist rumgehüpft. Und ich war ganz glücklich, weil das hätte ich persönlich aus dem nie und nimmer rausholen können. In keinster Weise, nicht mal ansatzweise. Aber an den Rindern hat er verstanden, das muss hinter dem Ding her. Wenn der nach rechts läuft, ganz schnell, dann muss ich da wenden, weil sonst komme ich nicht hinterher. So. Ja, ja. Dann hat er das gemacht. Und so ist das bei den Trailhindernissen im Grunde auch. Also.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Welcome back zum zweiten Teil mit dem erfolgreichen Working Equitation Trainer, Reiter und Hufschmied Mitja Hinzpeter. Hi Mitja.
Hi, hi, hi.
So, für alle, die den ersten Teil noch nicht gehört haben, du bist aktiver Trainer in der Working Equitation Szene und auch noch aktiver Hufschmied und veranstaltest eins der größten Turniere in der Working Equitation Szene in Deutschland. Deswegen frage ich mich gerade selber, wo wir anfangen sollen. Aber du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du dich auch für die Working-Schiene entschieden hast, weil du schon immer das mit den Rindern hat dich interessiert. Und du hast dich gegens Westernreiten entschieden, was ich auch verstehe, weil du gerne in Aufrichtung reitest und das Pferd vor dir hast. Vielleicht kannst du einfach uns mal grob dein Traumpferd beschreiben. Was macht für dich ein gutes Pferd aus?
Ein gutes Pferd ist für mich eins, was mich wirklich auf den Punkt spiegelt und eigentlich meine, also mich auf den Punkt spiegelt und zwar bis ins Mark. Das heißt also auch die Emotionen nicht übertreibt oder untertreibt, die ich dem Pferd, die ich frage quasi. Also sowohl die körperliche als auch mental mich quasi spiegelt und dabei nicht unter und nicht übertreibt. Das ist eigentlich das perfekte Pferd.
Okay, aber wie muss es vom Exterieur sein? Was bedeutet für dich rittig? Also ein bisschen mehr bildlich gesprochen.
Also Exterieur, es sollte natürlich schon bergauf gebaut sein. Es ist idealerweise relativ, also viereckig irgendwie, ne? kurz gebaut, dass es wendig sein kann. Es ist mittelgroß, zwischen 1,50 würde ich sagen und 1,60. Das ist für mich irgendwie ein Idealmaß. Es sollte nicht zu kribbelig sein. Das ist schwierig. Ich habe lieber Pferde, die so ein bisschen hauchzäh sind, als welche, die zu kribbelig sind. Und sie müssen natürlich einfach einigermaßen schon einen guten Galopp haben. Also ein Pferd, was nicht von sich aus schon mal so gut galoppiert, das ist für mich jetzt eher uninteressant. Also für mich persönlich.
Also mit gut Galopp meinst du wahrscheinlich bergauf und gesetzte Galoppade für den guten fliegenden Galoppwechsel dann auch.
Der fliegende Galoppwechsel, eine gute Galoppbalance, um eben auch aus dem Galopp schnell zu stoppen, zu drehen, wieder anzugaloppieren. Genau. Seitwärts über eine Stange galoppieren sollte drin sein irgendwann. Einfach, dass das auch noch der Rhythmus gegeben ist. Ne? Auch der Rhythmus für den fliegenden Wechsel natürlich. Genau, dieser Dreitakt, der durchgesprungene Galopp, das ist schon eine wichtige Grundvoraussetzung für ein gutes Working-Equitation-Pferd, muss man schon ehrlich sagen.
Genau, da merke ich gerade den deutlichen Unterschied. Ich komme ja aus dem Westernreiten, reite auch immer noch sehr gerne Western, habe jetzt aber auch einen Spanier. Und da merkt man doch, dass die eine ganz andere Bergauftendenz haben und von Natur aus viel gesetzter laufen. Also bei einem Spanier, ein guter oder ein spanisches oder barockes Pferd oder whatever, da merkst du beim Angaloppieren, wie die sich aufrichten und nach oben angaloppieren. Und das ist ja leider bei uns in der Western-Szene zum Teil sehr weggezüchtet. Die Pferde haben sehr tiefe Halsansätze und laufen zum Teil sogar den Berg runter, im Worst Case. Ne? Und da merkt man echt einen massiven Unterschied. Und da verstehe ich vollkommen, was du meinst. Es ist wirklich schön, so ein Pferd vor sich zu haben. Man sitzt gefühlt viel mehr im Pferd.
Ja, ich mag das auch sehr. Ja, doch, ich bin auch da ein Freund von. Ja.
Ja, und dann
tatsächlich gar nicht so viele, also ich bin, glaube ich, noch nie tatsächlich ein wirklich gut aus, da doch, vielleicht, ja doch, doch, doch auf der Hacienda bin ich mal ein gut aus dem Wettbewerb. Aber wenig, also wirklich wenig.
Ja, ist ja auch bei uns ein sehr langer Weg, ne? Also wirklich, bei uns gibt's die Klasse Superhorse, heißt die, ist eine Disziplin der EWU. Da ist ein bisschen Stangenarbeit, fliegende Wechsel, Reining-Manöver und Ranch-Riding-Manöver drin. Das ist so ein bisschen unsere Vielseitigkeitsdisziplin. Und das sind auch alles Senior-Pferde und dann sind die Guten auch ab 10. Ne? Das ist wirklich ein sehr langer Ausbildungsweg. Und ich glaube, was ihr Worker auch braucht, sind diese Pferde, die man an- und ausknipsen kann.
Ja, absolut.
So nenne ich es immer. Ne? Das sind ja die Pferde, die klar im Kopf sind, gut reagieren, aber trotzdem zuhören und nicht vorgreifen. Das ist die Kunst dabei, oder?
Genau, und ich glaube, dieses Abwarten, das lernen die erst mit der Zeit. Also das ist, glaube ich, das, was am längsten braucht.
Mm.
Erstmal fängst du an, sie zu motivieren, dann verstehen sie, was sie machen sollen und dann wollen sie irgendwie dauernd irgendwie alles machen.
Mm.
Und dann dauert es Jahre, bis du das so kanalisieren kannst, dass, also oder entweder machst du sie sauer, ne, dann wollen sie gar nicht mehr, oder du hältst sie motiviert und dann brauchst du Jahre, dass du sie eben kanalisieren kannst, ne, und sagen kannst, jetzt will ich das nicht. Warte mal.
Ja, auf dem Punkt das abrufen dann, ne?
Genau. Und dass sie trotzdem ruhig bleiben und abwarten können, bis es denn auch kommt, weil es sehr sicher kommt. Sie wissen es.
Ja, ich sage immer, erst können sie es nicht, dann machen sie es von selber. Das ist die Schwierigkeit, ne?
Ja, genau.
Das ist natürlich gerade bei euch mit dem Speed Trail. Also in der Working Equitation gibt es ja verschiedene Teile und ihr reitet ja erst den Trail in einer langsamen Form, wo es sehr ums Stilistische geht und dann ein bisschen in einer abgewandelten Form, was für mich als Westernreiter sehr lustig ist, dass er zum Beispiel seitwärts über die Stange galoppiert und über die Brücke galoppiert, weil er natürlich seine Zeit verlieren wollt. Aber die Pferde wissen natürlich dann auch, dass sie im Speed Trail sind, ne?
Ja, ich gehe sogar so weit, dass ich die Pferde mit einer anderen Ausrüstung in den Speed Trail reite. Dass sie sozusagen schon beim Satteln eigentlich merken, dass es heute um was anderes geht.
Mhm. Ja, man reitet die auch anders ab, ne? Genau,
ja,
oder?
Ja, ich reite die ganz anders ab, ja, natürlich.
Okay.
Genau.
Ja.
Und ich trainiere aber auch zum Beispiel den Speed nicht eigentlich so richtig. Ich trainiere eigentlich nur Hindernisse schnell reiten, einzelne. Reite dann so ein bisschen gemütlich durch die Gegend und denke dann, ach, jetzt reite mal einmal schnell das Tor. Und dann reite ich da mal schnell, kurz 5 Meter davor, schnell hin.
Mhm.
Reite das einmal schnell und danach reite ich wieder Schritt zurück zum Beispiel. Ne?
Mhm.
Das ist was, damit macht man sich die Pferde sonst sehr heiß und sehr hektisch und fahrig.
Ist ja wahrscheinlich auch die Kunst, da sauber trotzdem zu reiten, ne?
Genau. Also das hat sich im Laufe der Zeit gezeigt, dass die schnellsten Ritte eigentlich total unspektakulär sind.
Mhm.
Das sieht nicht schnell aus, weil es einfach immer im Rhythmus ist.
Also flüssig, das Hindernis oben, ja, eine lange Stehpausen, genau, aber man nicht hektisch,
halt,
ne?
Genau, ja. Man hält nicht an, es ist alles in einem Fluss, alles in einem Rutsch. Es war sogar, also das hat mir Gernot Weber erzählt, dass sie so öfter mal am Rand standen, wenn ich mit Macchiato so ein Speed geritten bin und dann sagten sie, nee, aber heute, was macht er denn? Er gibt ja gar kein Gas. Wann gibt er denn mal Gas? Das ist ja nichts. Also komisch. Was macht er denn? Und dann war ich am Ende doch der Schnellste.
Ja, weil du keine Fehler gemacht hast und keine Strafsekunden bekommen hast.
Genau, und weil das Pferd einfach immer in einem so durchgelaufen ist. Ganz eng um alles rum und nicht gebremst und nicht Gas gegeben. Immer in einem Tempo. So.
Mhm.
Und das war am Ende dann oft das Beste.
Was ist denn, ich habe mir natürlich ein paar Videos angeguckt und zum Beispiel dann sieht man den Steel Trail und im Steel Trail stehen die dann ganz bewusst am Anfang und am Ende vom Tor, um zu demonstrieren, dass das Pferd durchlässig steht. Oder habe ich das falsch interpretiert? Also, dass man da wirklich einen Unterschied zeigt.
Ja, das ist unbedingt so.
Mhm.
Du sollst auf der Brücke keinen Schritt traben oder gar galoppieren. Die müssen ganz klar Schritt gehen.
Mhm.
Die sollen bei der Seitwärtsstange ganz klar 4-Takt zeigen, also kreuzen zwar, aber im Schritt und so weiter. Also das ist ganz ganz klar, du sollst beim Tor dieses Bremsen, dieses Anhalten, genau, um zu demonstrieren, das Pferd steht, dann wird das Tor erst geritten, danach wird wieder angehalten. Also das gibt ganz klare Vorgaben. Und das Stehen ist im Dressurtrail ein ganz, ganz wichtiges Element.
Okay, ja. Doch, dann habe ich das ja richtig gesehen, weil die stand da, also so mache ich das auf Turnieren auch, weil ich sage immer, auf dem Turnier ist das Pferd doppelt so schnell. Wenn es im Training schon zu Hause schnell ist, hast du auch im Turnier ein richtiges Problem. Ne? Also deswegen, wir üben auch ganz viel Stehen. Ich habe auch wirklich das Wörtchen Steh weil WoW hat immer Rückwärtstendenz bei mir und stehe halt nicht vorwärts, nicht rückwärts, nicht seitwärts. Und immer alles erstmal sauber reiten, bevor man es spektakulär reitet.
Ja, ja, genau. Ja. Es ist witzig, ja, ich habe bei meinen Meisterschaften mit meiner Stute zum Beispiel, ich glaube, war das aber auch mit dem Hengst, ich weiß es gar nicht mehr so genau, das ist schon so lange her, habe ich zum Beispiel keine einzige Disziplin gewonnen. Aber ich war dann am Ende deutscher Meister.
Also vom Durchschnitt, ne?
Genau. Es kommt wirklich nicht auf das Spektakuläre an, sondern es kommt auf das Saubere an.
Ja, ja.
Weil du einfach vier Disziplinen hast. Da ist die Fehlerquote so hoch,
ja,
dass du in irgendeiner Disziplin einfach grobe Fehler machst.
Mhm.
Und dann bist du schon nicht mehr ganz vorne mit dabei.
Mhm.
Und wenn du es schaffst, in keiner Disziplin einen groben Fehler zu machen, dann ist es überhaupt nicht spektakulär leider meistens, sondern ist es einfach nur gut. Aber das ist dann auf den Gesamtschnitt gesehen einfach dann das Beste.
Mhm. So, ne?
Das ist im Grunde die Kunst tatsächlich.
Mhm. Ja, ich habe, wie gesagt, ja einen jungen Spanier und habe mir jetzt mal so eine L-Dressur angeguckt. Da darf man ja zweihändig reiten, aber auch auf vier Zügeln in der Kandare, richtig?
Ja, genau.
Genau. Und da, also ich bin noch nie in meinem Leben Dressur geritten. Da muss ich mir erstmal angucken, was für Manöverlektionen da geritten werden. Und das ist ja bei euch dann freigestellt, ob zweihändig oder auf Kandare vier Zügel und in höheren Klassen dann einhändig. Und dann werden die Dressurprüfungen auch immer schwieriger, richtig?
Ja, es ist ja, was ist freigestellt? Nein, es ist tatsächlich relativ reglementiert. Also es gibt einfach verschiedene Zäumungen vorgeschriebene oder erlaubte.
Mhm.
Und es ist so, dass in der Klasse S lediglich alle einhändig geritten wird. Alle anderen Klassen reiten zweihändig.
Okay.
Und natürlich gibt es Hindernisse, wie zum Beispiel den Stier. Da muss man die Garrotsche aufnehmen und dann einen Ring stechen. Da reitet man natürlich dann einhändig. Oder am Tor reitet man auch immer einhändig.
Ja, ja, klar. Ja. Okay. Und also man fängt eigentlich, habt ihr E und A auch vor L? Oder?
Ja, genau. Ja, natürlich. Es gibt auch E und A. E ist ganz einfach zum Beispiel. Da reitet man mit Wassertrense. Da wird im Trail nur getrabt und Schritt gegangen, gar nicht galoppiert.
Mhm.
In der Dressur gibt es dann eine Runde Galopp auf der rechten Hand, eine Runde Galopp auf der linken Hand auf dem Zirkel. Und ansonsten wird auch nur getrabt und Schritt gegangen, wie eine E-Dressur im Grunde. Ne?
Mhm.
Bisschen rückwärts ist da drin, das ist in der normalen E-Dressur nicht drin, aber das gehört bei uns eben am Anfang mit dazu. Bei einem Arbeitspferd, das muss halt rückwärts gehen von Anfang an. Und dann gibt's A, da darf man dann schon zum Beispiel ein Kimbelwick heißt das, oder Springkandare benutzen.
Mhm.
Das ist so ein ganz, eine Kandare mit so ganz kurzen Anzügen. Oder eben Wassergebisse, ne? Wassergebisse.
Mhm.
Und dann ab L darf man dann die Kandaren benutzen und dann kommt in L dann auch dieser einfache Galoppwechsel dazu mit Galoppschritt, ne? Und der Außengalopp in der Dressur, wobei der ansonsten überhaupt keine Rolle spielt. Und in M erst kommen dann die fliegenden Wechsel, pflichtmäßig. In L darf man fliegende Wechsel reiten im Trail.
Mhm. Und in L hat man da Schenkelweich im Schritt oder im Trab?
In der Dressur muss man Schenkelweich im Trab reiten.
Okay.
Und im Trail reitet man Schenkelweich im Schritt, also auch über die Stange.
Okay, okay. Also die wollen dann im Trail von der Working Equitation sehen, nicht, dass man steht und da drüber reitet, sondern quasi aus der Bewegung dann ganz normal.
Über die Stange, ja, ja.
Mhm.
Das ist, genau. Okay. Also im Idealfall machst du keinen einzigen Taktfehler. Vom Übergang bis zum Übergang, also vom Galopp zum Schritt über die Stange, okay, wieder zum Galopp.
Okay. Und in den hohen Leistungsklassen ist ja dann fast alles, also im Trail sowieso nur Schritt und Galopp, gar kein Trab mehr und in die Dressur ist dann auch viel mehr Galopp wie Trab, oder?
Ja, ja, wir haben in der Dressur international zum Beispiel von 8 Minuten Dressur 1 Minute 20 Trab.
Mhm. Ja.
Und national ist es etwa auch so. Also man fragt im Grunde die Gangart mal ab im Vorwärts und Seitwärts. So.
Mhm.
Und auch mal im Vorwärts-Vorwärts. Also es gibt auch ein Zulegen.
Mhm.
So. Meistens gibt es ein Zulegen, eine Bahnfigur und ein Seitwärts. So.
Okay.
Das
okay.
ist im Grunde 3 Lektionen werden, meistens diese 3 Lektionen irgendwie werden abgefragt und Trabproben.
Ja.
Ansonsten ist Schritt und Galopp. Ja, ja.
Und sind die Aufgaben, habt ihr quasi so also ein Reglement, wo die Aufgaben immer drin sind oder darf die jeder Richter am Turnier sich neu überlegen?
Nein, 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 nein. Es gibt ja einen Verein, einen Working Equitation Verein. Da gibt es verschiedene Dressuraufgaben für die verschiedenen Klassen und kommen auch immer mal alle paar Jahre welche dazu oder es werden welche weggenommen. Und aus diesem quasi Pott von Aufgaben kann man dann wählen. Es sind leider im Moment nicht so viele, aber vielleicht kommen wieder welche dazu. Mhm. Dann werden es wieder ein paar mehr.
Ja. Und wie ist das mit der Ausrüstung? Also darf jeder bei euch mitreiten oder gibt es da irgendein Reglement gerade in den unteren Leistungsklassen?
Es gibt im Moment noch da keine Reglementierung. Also im Grunde gibt es da auch keine Leistungsklassen. Es darf sogar jeder entscheiden, wo er anfängt, ob bei E oder bei S. Mhm. Es ist nur so, dass inzwischen es eine Vereinsmitgliedschaft vorhanden sein muss, wenn man höher als Klasse E reiten will. Mhm. Also die Einsteigerklasse, Klasse E, die darf man einfach reiten, wenn man lustig ist. Und ab der Klasse A muss man dann in dem Verein im WED drin sein. Mhm. Man kann allerdings da, glaube ich, inzwischen sogar so eine Schnupperlizenz beantragen. Das kostet nur 30 Euro. Mhm. Also ein Apfel und ein Ei. Und dann kann man ein Jahr ausprobieren, ob einem Working Invitation Reiten Spaß macht.
Oh, super.
Und wenn einem das Spaß macht, kann man dann ja, denke ich, auch in diesen Verein eintreten. Dann macht das ja auch Sinn. Und dann kann man eben da frei erstmal reiten, was mal lustig ist. Die Richter dürfen einen, wenn man sich absolut maßlos überschätzt, auch bitten, dann beim nächsten Mal eine Klasse tiefer zu starten.
Okay. Und also, weil ich kenne sogar eine unserer Einstellerinnen, ist mitgeritten mit ihrem Quarter. Und der hatte natürlich ein bisschen das Problem, also tendenziell dürfen ja alle Pferde mitmachen, aber natürlich umso höher die Leistungsklasse, umso eine bessere, korrekte Aufrichtung. Und das ist natürlich für manche Westernpferde schwierig, weil sonst kann man ja schon sagen, dass alle Pferde da im unteren Level für geeignet sind, oder?
Ja, also absolut. Also Klasse E und A kann man einfach sagen, ist sogar alles geeignet. Vom Pony über den Warmblüter zum Westernpferd, zum Kaltblüter sogar. Mhm. Ich denke, ab der Klasse L wird das dann so ein bisschen schwieriger für die Kaltblüter. Und ab der Klasse MS wird es auch für die gedrungeneren Pferde schwieriger. Mhm. Würde ich sagen, ja. Aber das beste Pferd, was wir jahrelang hatten, zum Beispiel in Deutschland, war ein Quarter-Haflinger-Mix. Also man kann die Quarter-Horses durchaus auch so reiten, dass sie sehr gute Worker sind.
Mm-hmm. Ja, die haben ja den Cow-Sense und eigentlich die Hinterhand. Ne? Das ist ja das, was sie mitbringen. Ne?
Also. Wenn man jetzt einen hat, der jetzt nicht ganz so bergab gebaut ist, das war jetzt nun auch ein Mix mit einem Haflinger. Dadurch hatte das Pferd ein bisschen mehr bergauf als in der Halsung, ne, als ein Quarter, normaler Quarter. Und das war ein super Working-Pferd. Die war unheimlich schnell, die Stute, war an den Rindern top und hat dann irgendwann auch in der Dressur ganz gut funktioniert. Mhm. Und dadurch war die jahrelang eines der besten Pferde, was in Deutschland rumlief.
Ja, sehr schön.
Was glaube ich, schwierig ist, sind echt Pferde, die sehr schwer sind. Also, ja, alles, was so Richtung Kaltblut geht, ist, glaube ich, ab Klasse L werden die einfach abgehängt im Speed und an den Rindern.
Ja, von der Athletik, ne?
Das muss man ehrlicherweise schon sagen. Ja, aber sonst ist vom Warmblut zum Westernpferd, zum Iberer, auch Vollblüter sind durchaus bis in die hohen Klassen, kann man die reiten.
Das ist, ja, also, ist ja auch eine Szene, die gut wächst bei euch gerade. Also das hat ja viel getan in den letzten Jahren, ne?
Ja, also das ist schon irre. Allein der Verein ist in den letzten 3 Jahren, glaube ich, doppelt so groß geworden, wie er mal war
vor 3 Jahren. Ja, sehr schön. Ja, ist ja auch wirklich eine coole Nummer, ne? Also, aber es ist halt wirklich, die Dressurreiter haben es schwer an den Rinderklassen und an den Trails und die richtigen Rinderleute haben es ein bisschen schwer in der Dressur. Also es braucht schon wirklich viel, um da alles abzudecken. Also einfach viel Training, das richtige Pferd und viel Arbeit an sich selber, ne?
Ja, das glaube ich auch. Es gibt immer wieder Leute, die gerade aus dem Dressurlager, die vielleicht so ein bisschen verprellt sind von der Dressurreiterei, die dann denken, ach, ich habe noch ein gut funktionierendes Pferd. Das sieht so leicht aus, alles, was sie da treiben. Da probierst du doch mal dich aus. Und die stellen dann ganz schnell fest, dass das gar nicht so einfach ist. Dass die vielleicht in der Dressur tatsächlich gar nicht so schlecht abschneiden dann. Mhm. Aber in den anderen Disziplinen es doch sehr, sehr schwer haben.
Mhm. Ja. Genau, dann haben wir noch den Steel Trail und den Speed Trail, ne? Sind das denn so grob die gleichen Wege und das halt das eine Mal mit mehr Speed oder haben die im Anführungszeichen so vom Aufbau nicht viel miteinander zu tun?
Ja, es ist sogar oft inzwischen so, einfach aus Zeitgründen, dass es mehr oder weniger dieselben Hindernisse sind. Mhm. Also der Trail wird quasi nicht groß umgebaut. Mhm. Was sich manchmal ändert, ist die Reihenfolge, also die Hindernisse. Und sie werden auch zum Teil vereinfacht. Also das heißt zum Beispiel eine Seitwärtsstange, die darf im Dressurtrail zum Beispiel sogar eine Z-Form haben. Ne? Also, dass man quasi zwei Ecken drin hat, rein theoretisch erlaubt. Im Speedtrail ist nur eine Stange erlaubt.
Okay, also einmal also L- oder U-förmig, wo man zweimal um die Ecke muss und einmal nur eine Stange.
Genau. Das ist
natürlich,
genau.
Ja, okay.
Ja, und dann ist so, im Dressurtrail reitest du, du hast quasi, generell hast du bei den Trails freie Wegewahl. Das heißt, du musst immer nur nach dem Hindernis 1 die Nummer 2 reiten, nach der 2 die 3, nach der 3 die 4 und so weiter. Und dann kommt es im Dressurtrail darauf an, dass du letztlich eigentlich den schönsten Weg reitest, der das Pferd am geschmeidigsten beim nächsten Hindernis ankommen lässt. Also du musst ganz schöne gerade Linien reiten, im Grunde möglichst einfache Linien für das Pferd oder sagen wir mal, die Linien so gestalten, dass das Pferd eben balanciert am Hindernis ankommt und dann das gut absolvieren kann. Und beim Speedtrail reitest du natürlich immer die absolut kürzeste Linie. Und das Pferd musst du natürlich vom Schub, vom Tempo her dann anpassen, dass es seine Balance behält auf dieser kürzesten Linie. So. Das würde ich sagen, ist der große Unterschied zwischen Dressurtrail und Speedtrail.
Okay. Weil was ich immer sehr beeindruckend finde, sind halt die fliegenden Wechsel auf engem Raum. Ne? Also ihr habt ja keinen Platz, um Schwung zu holen. Dann ist ja deutlich einfacher, einen fliegenden Wechsel zu reiten. Zum Beispiel habt ihr manchmal so 3 Tonnen und da reitet man kleeblattförmig drum und reitet immer auf zwischen den Tonnen einen Wechsel. Aber diese Wolte vom Kleeblatt, die ist dann nur 6 Meter oder so. Ne? Das ist wirklich, finde ich, immer sehr, sehr beeindruckend.
Also das ist auch wirklich für mich heute noch eine Herausforderung im Grunde, diese Hindernisse mit diesen Wechseln in diesen Bögen. Also das gibt ja diesen einfachen Slalom, wo man dann 5 Kegel in einer Reihe hat mit 6 Meter Abstand. Da muss man im Grunde 4er-Galoppwechsel auf einer gebogenen Linie reiten. Ne? Oder diesen Parallelslalom, wo die dann eben auch auf 6 Meter stehen, hast du alle 8 Galoppsprünge einen fliegenden Wechsel, aber dazwischen immer im Grunde eine halbe Volte.
Das ist wirklich
6 Meter groß maximal.
Ja.
Also das ist schon, da muss man schon ganz schön auf Zack sein. Inzwischen zähle ich sogar mit, wie so ein blöder Dressurreiter, dass ich bei den einfachen Slalom ja die Galoppsprünge einhalte und beim Parallelslalom ja die Galoppsprünge einhalte und bei den 3 Tonnen ja die Galoppsprünge einhalte und so. Das ist schon, da muss man schon echt trainieren und ja, auf Zack sein.
Das sieht man aber, dass das schon richtig hohe Kunst ist, dass die Pferde so eine Tragkraft haben und trotzdem den Schub aus der Hinterhand den Wechsel sauber zu springen. Ne? Also da braucht man ja Bergaufpferde, die auf der Hinterhand sitzen und richtig, richtig stark aus dem Hinterbein sind.
Das ist das,
was mich extrem beeindruckt hat. Das einhändige Reiten kenne ich ja selber, aber das ist schon wirklich, beim einhändigen Reiten dürft ihr ja auch, das ist, glaube ich, der Unterschied zu uns, dürft ihr einen Finger zwischen die Zügel nehmen? Gibt es da ein Reglement?
Ja, wir dürfen sogar 2 Finger zwischen die Zügel nehmen.
Und ihr dürft von hinten an den Zügel greifen und den ein paar kürzen. Das ist auch korrekt, oder?
Ja, das dürfen wir auch. Genau. Okay. Mit der rechten Hand darf man das Zügelmaß korrigieren, hinter der Zügelhand.
Genau. Oder halt mit der linken, wenn man mit der anderen Hand reitet.
Das ist beim Western gar nicht erlaubt, ne?
Nee, beim Western darfst du einen oder keinen Finger zwischen haben und du darfst gar nicht die zweite Hand benutzen. Dann bist du sofort raus. Also das macht es so ein bisschen trickier, ne? Dass man die Pferde nicht gut umgestellt bekommt. Und auch nicht mal eben das Zügelmaß verändern kann. Ne? Es braucht schon sehr viel Übung dann damit. Das ist denn, hast du deine Pferde für den fliegenden Wechsel auf dem Stimmsignal trainiert oder machst du das alles über den Schenkel?
Nein, ich mache das alles über den Schenkel. Okay. Nie mit Stimme, never ever.
Okay. Dürft ihr denn Stimmsignale in der Dressur benutzen?
Nein, aber es macht natürlich jeder.
Ja, ich finde es ja auch richtig, weil es ist ja die schonendste Hilfe, die wir haben, wenn du dein Pferd nicht gerade anbrüllst. Also.
Ja, naja Gott, also wenn ich jetzt mal von Wertnote 10 ausgehe, dann will ich eigentlich weder eine Hilfe vom Reiter hören noch sehen. Und das Pferd macht es trotzdem perfekt. Das ist für mich eine 10. Von daher finde ich die Stimme, wenn sie nicht gebraucht wird, ist auch gut. Aber wenn man sie braucht, gut. Wenn der Richter sie hört, dann wird es negativ schon auch negativ erwähnt im Protokoll und auch durchaus steckt sich das in der Note wieder.
Okay, weil wir dürfen das. Also wir dürfen die Stimme ganz normal benutzen. Weil es ist ja zum Beispiel ein Galopp-Schritt-Übergang und dann sagst du Schee wie Schee-Ritt und Jog für Trab, dann weiß das Pferd schon, was du willst und nicht den 50-50-Joker, ne? Wenn es gerade mal aus dem Fenster guckt, etc. Ne? Also deswegen bin ich ein großer Fan von Stimmhilfen, aber...
Ja, das ist bei uns sicher erlaubt.
Okay.
Das wäre...
Okay, und dann hast du gesagt, damit dein Pferd den Unterschied kennt, wechselst du das Zaumzeug und oder Sattelzeug und reitest sogar ein bisschen anders ab für den Speed Trail. Vielleicht kannst du da mal kurz drauf eingehen.
Ja, naja, es ist ja im Grunde für die dressurliche Form ganz wichtig, dass die Pferde eine schöne, korrekte Oberlinie haben im Dressurtrail, in der Dressur. Und da ist, und eben die Wechsel durchspringen auf den Punkt, durchlässig sind für die Seitengänge, für die Übergänge, dass die sauber kommen, dass nicht getrabt wird zwischendurch in so einem Galopp-Schrittübergang. Und da muss man sie natürlich beim Warmreiten unheimlich fein einstellen, sage ich mal. Ne? Und sie müssen wirklich schön rund sein und wirklich wie so ein Ball im Grunde sich anfühlen, auf dem man sitzt, der so so mit einer gewissen Grundspannung so vor allem unter einem so ein bisschen hüpft, ne, so ding, 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 ne, muss man sich das vorstellen. Und beim Speedtrail ist es, und bei den Rindern ist es, finde ich, immer ganz wichtig, dass die Pferde eigentlich fast keine Zügelhilfen mehr kriegen, weil jede Zügelhilfe, gerade beim einhändigen Reiten, ja, das Pferd im Grunde bremst.
Mhm.
Und deswegen, ja, ich sag immer, die Kunst beim Speed ist Lenken ohne Bremsen. Also scharf lenken. Mhm. Geht ja bei uns immer um scharf lenken. Mhm. Es geht ja nicht um irgendeinen Zirkel bewältigen oder so.
Mhm.
Ne, sondern es geht ja immer um scharf rum. Und das ohne, also Lenken ohne Bremsen, das ist die große Kunst. Und das ist im Grunde vor allem möglich mit ganz wenig Zügelhilfen. Und dafür reite ich die eben auch so schon ab, dass sie das Genick viel offener haben, dass ich im Grunde gar nicht darauf achte, ob die jetzt am Zügel, also durchs Genick gehen oder nicht. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass sie die Ganasche hergeben. Das ist total wichtig. Für die Rinder ganz wichtig, wirst du auch wissen, aber auch für den Speed ganz wichtig. Weil sonst die komplette Kontrolle irgendwie weg ist. Aber oder auch die Schulter, ne? Die musst du natürlich total gut kontrollieren können. Aber sie dürfen den Hals viel höher tragen, wenn sie das wollen. Oder viel gestreckter halt. Oder auch bei den Rindern viel tiefer, ne? Viel gestreckter nach vorne. Ich möchte eigentlich, dass meine Rinderpferde den Hals lang nach vorne machen. Eher. Und sich gar nicht so aufrichten.
Ja, damit sie vom Fleck kommen, ne?
ja, und damit sie auch einfach so ein Rind an der Bande mal blocken können, indem sie mir ins Gesicht gucken und nicht drüber weg. Und das läuft unter der Brust durch.
Ja, okay. Ja.
Und deswegen ist eben diese Arbeit ins Bergauf ganz wichtig für die Dressur und für den Dressurtrail, und die Arbeit in den Schub und in die Wendung ist ganz wichtig für den Speed und für die Rinder. Und da dürfen die Pferde ruhig so ein bisschen auch gerader sein, finde ich immer. Also so ein bisschen, ich sag bei den Rindern oft auch, wenn die Leute da reinreiten, die sollen sich vorstellen, dass ihr Pferd wie ein Pfeil ist, der da reinschneidet. Und so ist das beim Speed auch oft, dass es auch um die Tonnen zum Beispiel viel besser ist, wenn dein Pferd im Grunde den Hals nicht so sehr biegt, sondern einfach gerade lässt und sich im Grunde gerade um diese Tonne bewegt. Ne?
Das ist ja auch bei euch, die Rinder kommen wahrscheinlich erst ab Klasse M, oder? Oder ab wann kommen die Rinder bei euch?
Ab Klasse L kommt das alles.
Ab Rinder L schon? Okay.
Ab Klasse L, genau.
Und da braucht man ja einen Rinderschein fürs Pferd und Reiter, ist das Reglement bei euch, ne?
Richtig, genau.
Also das heißt, man muss einen Kurs besuchen,
richtig,
wo man den ausgestellt bekommt.
Genau, und man macht einen Wochenendkurs, weil es gibt so zertifizierte Rindertrainer quasi. Und da macht man einen Wochenendkurs. Und dann darf der Rindertrainer entscheiden, ob er einem den Rinderschein gibt mit dem Pferd oder nicht. Da soll eigentlich dann so eine Prüfung abgehalten werden. Und dann wird da entschieden, wie das gemacht wird. Ich bin da so ein bisschen, ich mache das immer so ein bisschen individuell, ich bin da auch, darf das auch machen. Ich mache das eher so, dass ich mich frage, ob das das sicher ist, ne? Ob die Gefahr laufen, dass sie einen Unfall machen oder dass irgendwas passiert. Ob die jetzt sehr erfolgreich sind bei der Rinderarbeit, ist für mich jetzt immer eher zweitrangig, weil ich so Rinderschein. Ist mir das Wichtigste, dass die einfach das überstehen und dass es auch keine hässlichen Bilder gibt, dass die verstehen, was ist Rinderarbeit, wie funktioniert es, dass man das eben ruhig macht und nicht hektisch in die Herde kommen lässt und so weiter. Das ist eigentlich das Entscheidende.
Ja, finde ich sehr gut, weil das halt gewährleistet, dass schöne Bilder produziert werden, weil das ist ja wirklich eine Erfahrungssache am Rind für Pferd und Reiter. Und gerade in Deutschland muss man eigentlich jeden Kurs, der angeboten wird, mitnehmen, damit man an Rinder kommt. Das ist ja in Deutschland sehr schwierig.
Genau, genau. Das ist ganz wichtig, ja.
Ja.
Und es ist auch im Hinblick auf die Zukunft, finde ich, wichtig, weil das natürlich immer mehr Thema wird und immer schwieriger wird, denke ich, mit der Rinderarbeit.
Ja, also ich bin auch selber Cowhorse und Teampenning geritten. Und da merkt man halt, wenn einmal hinterm Rind ist und zu nah dran, wird das Rind immer schneller und das kann einfach sehr unschön werden. Und ich liebe Cowhorse, aber wenn Cowhorse schlecht geritten ist, da wird ein Rind einzeln gearbeitet, dann ist das wirklich sehr unschön. Und deswegen muss man natürlich als Reiter erstmal ein Gefühl dafür bekommen, dieses Auge zu schulen. Wo bin ich in der Position? Muss ich am Rind vorbei? Bleibe ich dahinter? Schiebe ich das Rind? Und dann muss natürlich das Pferd auch gut genug ausgebildet sein. Allein schon ohne Rind anhalten, rumdrehen, angaloppieren, diese Rollbacks in Anführungszeichen, was ja die Pferde auch motiviert macht am Rind. Da braucht man auch schon wieder gut gerittene Pferde. Natürlich kann man die ein bisschen im Schritt die Rinder zeigen, aber wenn man wirklich einen Rind arbeiten will, muss das schon wirklich gut an den Hilfen stehen.
Ja, ich finde aber auch, also ja, das stimmt. Aber ich merke auch, dass sowohl der Trail als auch die Rinder die Pferde eigentlich auch unterstützen dabei, gute Pferde zu werden.
Auf jeden Fall,
also,
ja.
Hatte jetzt einen Vierjährigen mit an den Rindern. Und der kann tatsächlich noch nicht immer richtig angaloppieren. Also manchmal trifft er auch den Außengalopp.
Mhm.
Doch. Kann so ein bisschen Schenkel weichen, auch im Trab schon gehen und so. Das ist schon so ein ganz, ich reite ihn jetzt so 3 Monate oder so. Ne? Ist schon so ein ganz talentiertes Pferd. Aber er ist überhaupt nicht weit ausgebildet.
Mhm.
Aber an den Rindern hat er schon seine ersten Rollbacks gemacht. Einfach, weil er hinter dem Rind her wollte.
Ja, weil es einen Sinn hat.
An den Rindern hat er verstanden, ah, das muss hinter dem Ding her. Wenn der nach rechts läuft, ganz schnell, dann muss ich da wenden, weil sonst komme ich nicht hinterher. So,
ja, ja.
Dann hat er das gemacht. Und so ist das bei den Trailhindernissen im Grunde auch. Also auch mit diesen Wechseln in diesen Pylonen, dass die Pferde irgendwann das verstanden haben, was sie da machen müssen. Und ich bin mir relativ sicher, dass es nicht wenig Reiter gibt, die das vielleicht auf der geraden Linie, oder weiß ich, wir haben in einer Dressur haben wir 4er-Wechsel auf gerader Linie. Das ist oft eine Katastrophe, was die da zeigt, die Reiten. Ich finde das auch unheimlich schwer, selber. Ich finde es fast leichter, durch so einen Slalom zu reiten mit Wechsel, weil das Pferd im Grunde genau weiß, was an welcher Stelle passiert. Und es ist irgendwann dann schon, wenn man es nicht krass stört, es fast alleine gut macht. Man muss es dann nur so ein bisschen supporten eigentlich beim Tun.
Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Das ist ja, wir haben auch die Western Riding, aber da stehen die Pylonen auf 10 Meter. Das heißt, man hat so jeden 7., 8. Sprung einen Wechsel. Und da ist auch ganz viel die Kunst dann zu trainieren, dass sie nicht wechseln, wenn sie noch nicht sollen, dass sie nicht zu früh wechseln. Es gibt bei uns nämlich Minuspunkte oder zu spät. Aber du hast vollkommen recht. Das Pferd lernt natürlich Automatismen und das Pferd sieht eine Sinnhaftigkeit. Und da kann auch eben auch das Pferd ja zwischendurch mal helfen.
Ja, also das ist, ja, du bei den Rindern zum Beispiel, bei meiner Stute, die ist also ein sagenhaftes Rinderpferd.
Mhm.
Und da ist es inzwischen echt so, dass ich der im Grunde das Rind zeige und dann mich festhalte. Weil den Rest macht die allein, bis das Ding im Pferd steht.
Mhm. Ja, ein gutes Kaufpferd rennt los, wenn das Rind losrennt, stoppt, wenn das Rind stoppt und dreht, wenn das Rind dreht. Ne? Also wenn die wirklich so schnell sind dann. Ne?
Ja, genau. Also das und die drückt das auch hoch. Also die galoppiert dann auch teilweise von alleine quer im Schenkelweichen hinter dem Rind her, weil sie weiß, dass sie dann mehr Fläche abdeckt und das Rind dann seine Herde schlechter sieht.
Also die Gruppe zum Rind hin quasi, so wie so ein Pferch ein bisschen.
Ja, also das macht sie so ganz individuell, je nachdem, wo die Herde steht. Meistens, wenn jetzt zum Beispiel die Herde, die stehen ja oft in einem Eck, wenn jetzt in der Halle die Herde im Eck steht, im rechten Eck und der Pen steht im linken Eck, würde sie wahrscheinlich im Schenkelweichen Kopf nach links, Popo nach rechts zur Herde, Kopf Richtung Kuh, die so seitwärts da hochdrücken, damit die Kuh einfach möglichst schlecht ihre eigene Herde sieht.
Okay, okay.
Und damit möglichst gut hoch zum Pen läuft.
Genau, also das muss man vielleicht einmal kurz noch den Zuhörern erklären, wie so eine Rinderprüfung aussieht. Also, es ist eine normale Halle, an der einen Ende stehen die Rinder und am anderen Ende steht so ein Pferch, wo ihr einen Rind reintreiben müsst, oder was?
Genau, so ist das im Grunde. Und es gibt eine Mittellinie und die trennt quasi die Pferde und die Rinder. Die Rinder sind auf der einen Hälfte, die Pferde sollen sich in der anderen Hälfte oder das Pferd ist in der anderen Hälfte und der Pen. Und dann reitet man über die Linie rein und da geht die Zeit dann los. und reitet dann in die Herde rein und sortiert ein Rind dann raus.
Da wird einem dann die Nummer gesagt, welches Rind man holen muss?
Genau. Man kriegt die Nummer angesagt. Die kleinen Klassen müssen dann sozusagen nur in Anführungsstrichen die Kühe über die Linie bringen und die Klasse S muss dann nachher die Kuh in so ein Pferch reintreiben.
Und der Pferch steht am Rand oder steht er in der Mitte?
Der steht
am Rand.
In der Ecke, in der Regel.
Okay, ja, okay. Und das macht man aber alleine, nicht im Team, ne?
Nein, das macht man alleine. Früher war das eine Teamarbeit, aber das gab immer Stress und Ärger, weil natürlich in den Klassen die Leute, die im Grunde im Wettbewerb gegeneinander reiten, dann im Rinderteam auch zum Teil miteinander reiten mussten. Und ja, das gab immer irgendwie
Stress
und dann haben wir das geändert und die Arbeit umgebaut.
Und was ist, wenn der Rest der Herde mitläuft? Da kannst du ja dann allein nicht viel machen.
Ja, man muss die Rinder vorher natürlich setteln. Das heißt also, man muss vorher eine halbe, dreiviertel Stunde die arbeiten, dass die an einem bestimmten Ort eben quasi gesettelt werden halt, ne, gewöhnt werden. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dass du einfach nicht so sehr in den Rindern rumrührst, sondern wirklich ganz leise da reingehst, dir dein Rind möglichst unbemerkt da rausfischst und erst wenn es wirklich sicher draußen ist, dann gibst du Gas. Und dann bleiben die anderen Rinder eigentlich auch ruhig. Was wir natürlich machen, das ist anders als beim Cutting. Beim Cutting reitest du ja im Grunde von hinten in die Herde rein und drückst die dann raus und drückst im Grunde deine Kuh raus und die anderen bleiben zurück. Aber da hast du ja auch die Blocker, die quasi gegenüberstehen. Und
die Turnbacks, ja.
Die können ja gar nicht bis hinten rauslaufen. Das sehen die ja auch nicht, weil die Leute stehen ja da. Die hast du bei uns natürlich nicht. Das heißt, bei uns wird im Grunde nicht von hinten raus gearbeitet meistens, sondern meistens wird im Grunde Richtung Bande gearbeitet. Also das heißt, die Rinderherde quasi zwischen dir und der Bande ist und du versuchst dann das Rind im Grunde dann da rauszulöffeln. So würde ich das eher beschreiben.
Und wo hast du das mit der Rinderarbeit gelernt? Weil das ist ja in Deutschland wirklich sehr spärlich.
Also ich habe ganz viel gelernt. Es gibt einen inzwischen nicht mehr ganz jungen echten Camargue-Franzosen im Schwarzwald, der Jean-Pierre Godes, der hat Camargue-Pferde und auch Rinder da und von dem habe ich das gelernt, die ersten Anfänge. Und dann durfte ich auch mal mit Ute Holm ein bisschen trainieren, die hat uns auch mal einige Sachen gezeigt, bei so einem Kadertraining später, das war echt ganz cool. Und dann habe ich auch mal mit tatsächlich hier so einem Cowboy hier bei uns aus der Region, wie hieß er? Wie heißt der? Komme gerade nicht drauf. Vielleicht komme ich, guckst mich jetzt wahrscheinlich, komme ich zwischendurch.
Ein Westernreiter?
Ja, der hat so Cebus gehabt. Der war hier so beim, hinter Mainz.
War nicht Hünnekens oder Bartmann?
Bartmann, natürlich.
Der Mike.
Bei Mike waren wir, genau. Bei Mike waren wir und haben Cebus noch.
Ja, sehr gut.
Er hat uns ein bisschen trainiert. Das waren so im Grunde die wesentlichen Leute, mit denen ich in der Arbeit trainiert habe.
Hast du denn Rinder zu Hause, wo du regelmäßig dran trainierst, oder?
Nee, leider nicht. Ich habe leider keine Rinder. Ich habe aber einen Landwirt hier, der direkt in der Nähe der Wintermühle auch angesiedelt. Der hat so eine extensive Anguszucht. Und der hat eben wie immer so 25 vom Alter her passende, 30 vom Alter her passende Rinder. Und die darf ich mir dann für die Rinderkurse immer ausborgen. Und ich mache das dann meistens so, dass ich auf den Kursen im Grunde mir so ein bisschen extra Zeit einplane, wo ich dann selber noch trainieren kann, ne? Oder keine Teilnehmer quasi in der Halle.
Weil es ist ja wirklich, also ist ein Pferd am Rind läuft, das ist ja wirklich ein langer Weg und man muss viel ans Rind. Ich war in den USA beim Cowhouse-Trainer einen Winter und die arbeiten einfach täglich am Rind oder haben eine super gute Cutting-Maschine oder beides. Das ist also, mir macht das unheimlich Freude, ich würde das auch mehr machen, aber es ist in Deutschland schwer zu realisieren, finde ich.
Ja, absolut, total, absolut. Das ist auch ein Riesenproblem. Ich habe natürlich das Glück, dass ich durch die Rinderkurse, die ich gebe, einfach zusätzlich zu den 5-6 Turnieren, die ich vielleicht beide im Jahr nochmal 5-6 Rinderkurse gebe. Und dann sehen die Pferde zumindest einmal im Monat Rinder und trainieren einmal im Monat an Rindern. Das ist schon toll, aber das ist natürlich nicht selbstverständlich. Ne? Die meisten müssen sich da echt 3 Beine für ausweisen.
Dass sie
sowas machen können.
Ja, sehr schön. Ja, da haben wir ja einmal die Working Equitation quasi in die Einzelteile zerlegt. Das finde ich super, weil es ist wirklich eine coole neue Sportart, die Spaß macht. Ich glaube, ihr habt auch wirklich einen guten Zusammenhalt so untereinander, weil ihr noch so klein seid und familiär und die Leute einfach aufs Turnier kommen, eine gute Zeit haben wollen, oder?
Ja, das ist doch oft sehr schön. Wir haben auch auf der Wintermühle-Trophy zum Beispiel sehr bekannt eine Worker-Party, Worker-Abend, Samstagabend, der ist oft, das geht ja dann bis 3, 4 Uhr morgens. Das ist oft sehr lustig. Wobei es natürlich auch da so ist, merkt man jetzt auch schon, umso größer das Ganze wird, umso mehr es dann auch um Kadermeisterschaften etc. pp. Geht. Umso mehr gibt es auch Grüppchen-Szenen in der Szene und so. Das, denke ich, ist nicht zu vermeiden. Aber letztlich ist es auf jeden Fall so, und ich denke, das ist sehr, sehr schön und das hoffe ich, bleibt auch ewig so, dass im Grunde so ein bisschen, ich sag mal, der Spirit, ja, im Campo würdest du auch deinem Mitreiter, wenn du im Campo an den Rindern arbeitest und siehst, dass das, was weiß ich, von mir aus die Gamasche auf 7:30 hängt, würdest du dem das auch sagen, weil du nicht willst, dass der neben dir da zu Bruch geht, weil das Pferd an der Gamasche hängen bleibt. Und so ist es im Grunde bei uns auch. Wenn jetzt, keine Ahnung, in der Dressur zum Beispiel sind keine Gamaschen erlaubt. Wenn einer mit Gamaschen abreitet, wird dem vorher gesagt, du, zieh mal die Gamaschen aus. Da würde keiner sagen, die Klappe halten und den quasi ins Messer laufen, ja, von den anderen Teilnehmern.
Ja.
Obwohl es ja im Grunde ein Vorteil wäre, weil der wäre ja schon mal weg. Ne?
Konkurrent eliminiert. Ja, so ist das bei uns aber Gott sei Dank auch noch. Also der Beste soll gewinnen und mal ist es für einen, mal ist es gegen einen. Das ist ja auch bei uns im Sport so. Es ist ja nicht ganz objektiv. Es ist immer ein bisschen subjektiv. Der Richter mag dich oder dein Pferd oder nicht und man macht Fehler und im Endeffekt muss man immer mit seiner Leistung und der Entwicklung des Pferdes zufrieden sein, finde ich.
Genau. Also man muss das Ganze auch immer genau im Gesamtzusammenhang, finde ich, sehen. Und man ist ja auch nicht jeden Tag gleich gut drauf.
Ne? Ja, fährt auch nicht.
Nee. Nee, fährt auch nicht. Ich denke, es ist ja auch, ich habe natürlich das Glück auch, dass ich immer wieder eben durch diese Kadertraining in so einem Mannschaftszusammenhang geritten bin. Und da ist natürlich dann nochmal spezieller Zusammenhalt, wenn es gut läuft, da, ne? Weil man will ja als Mannschaft dann auch erfolgreich sein. Und diese Rinderarbeit in der Mannschaft, wenn die Mannschaft gut funktioniert, ist natürlich auch sensationell, weil das dann einfach nochmal drüber hinausgeht über die Arbeit, die man alleine macht mit dem Rind, weil man dann das eben auf einer viel größeren Fläche, ne, macht, wo du alleine wahrscheinlich nicht großartig erfolgreich wärst, weil das sind dann auf den Meisterschaften meistens so 30, 40 Rinder, die auch wenig gesettelt da einfach reingeschmissen werden und da wild rumrennen und dann müssen halt die Mannschaftskollegen die Herde bändigen und du holst eins raus und dann helfen ein paar so viele wie können, ohne dass die Rinderherde flöten geht, hier dann dieses Rind da hochzutreiben. Das ist natürlich auch eine tolle Geschichte. Und das hat natürlich früher dazu gesorgt, auch dass einfach dieser Zusammenhalt einfach eine Grundvoraussetzung im Grunde dieses Sports war. Ne?
Ja, da ist dann wirklich Teamsport und nicht gegeneinander, ne? Was ja sonst bei uns beim Reiten immer so ist. Jeder kocht sein Süppchen mit seinem Pferd. Man ist ja doch im Endeffekt Konkurrenz. Und wenn man dann mal als Mannschaft zusammenreitet, profitiert man ja auch voneinander und kann ein bisschen das Wissen von den anderen auch mal mitnehmen, ne?
Ja. Das ist leider auch so ein bisschen vielleicht auch eben auch diese Einzelarbeit jetzt geschuldet, die es schon seit Jahren gibt, dass sich das doch tatsächlich so ein bisschen abschwächt, sage ich mal, dieser Zusammenhalt. Aber ich glaube, das ist auch überall so, wenn was größer wird.
Auf jeden Fall, das ist...
Wir alle persönlich kennen, irgendwann ist das.
Ja. Also ich feiere auch sehr gern auf Turnieren, aber ich habe einfach gar keine Zeit mehr dazu. Also ich bin ein großer Tänzer, wir tanzen alle sehr gern und so, aber ich kann dann nicht bis 5 Uhr da Party machen und am nächsten Morgen um 8 Uhr stramm stehen und für meinen Kunden und das Pferd funktionieren. Und dann ist es doch so professionell geworden, dass man nicht privat da ist, sondern als Profi und man seine Leistung abrufen möchte und auch dem Kunden gerecht werden will. Und das ist dann manchmal... Deswegen habe ich schon gesagt, dass ich vielleicht irgendwann hobbymäßig mal Working Equitation reite mit einem Pferd.
Ja, genau.
Ja, sehr schön. Genau. Ja, sehr gut. Dann noch die große Quizfrage. Sind deine Pferde beschlagen oder barfuß, du als Hufschmied?
Ja, ich war lange der Hufpfleger, hatte lange den Ruf eines Hufpflegers unter meinen Schmiedekollegen, weil ich tatsächlich sehr gerne meine Pferde barfuß laufen lasse. Auch in meinem Kundenbereich hufstark bin, würde ich sagen, 60% barfuß oder 70% vielleicht sogar. Und ich beschlage meine Pferde auch durchaus, wenn ich auf Meisterschaften fahre oder ich sage mal, will, dass sie auf jeden Fall gut hintreten können und kein Hufgeschwür kriegen oder irgendein Steinchen sie doch daran hindert, durchzufußen und das Beste zu geben in dem Moment, dann beschlage ich sie. Aber zum Beispiel habe ich jetzt die letzte deutsche Meisterschaft auch mit meiner Stute barfuß bestritten.
Ja, also auch mein Hufschmied, der hauptberuflich Hufschmied ist, der sagt, der beste Beschlag ist kein Beschlag, wenn es funktioniert, ne? Aber wenn die Pferde natürlich fühlig sind, dann bringt es auch nichts, sie barfuß lassen zu wollen, auf Teufel komm raus. Und das Pferd läuft wie auf heißen Herdplatten und möchte keine Last aufnehmen. Ne? Also,
nee, das bringt ja auch nichts, eben genau.
Ja. Also wir haben tatsächlich
wenn du halt
auch.
Weißt, dass es nicht, der Untergrund ist so schlecht, rutschig, glitschig, dass du barfuß, selbst barfuß wegrutschen würdest, dann musst du natürlich ein Eisen machen, was Griff hat oder sogar einen Stollen rein. Ne?
Mhm. Also wir haben sogar ein paar Pferde am Hof, die nur hinten beschlagen sind, damit sie mehr Last aufnehmen. Also, weil vorne beschlagen machen ja viele, aber klar, wenn sie fühlig sind, aber wenn man so vom Effekt, habe ich jetzt so bei ein paar Pferden gemerkt, wenn die hinten nicht so ganz so aktiv untertreten und auf unteren Schwerpunkt gehen, dann hilft es schon, die auch mal hinten zu beschlagen. Aber natürlich, wenn es geht, ist immer am schönsten barfuß. Aber da muss man halt auf sein Pferd gucken und nicht im Buch lesen oder irgendeinen Podcast hören, sondern auf sein Pferd gucken, sich den Profi holen. Auch die Physiotherapeuten sagen da auch was zu. Also unser Physio sagt dann immer, okay, der hat schon fast Puls, der braucht Eisen. Und da gilt es immer, dem Profis zu vertrauen, wenn man den richtigen Profi an der Seite hat.
Ja, das stimmt. Wobei man, genau, man muss dem Profi zuhören. Es kommt bei den Physios, finde ich, immer ganz, ganz leider sehr stark drauf an, wen man da trifft, weil die in der Regel sehr viel Meinung haben und manche mitwissen und andere ohne.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen am Boden geschossen wie die Heilpraktiker, ne? Also
ich habe schon Aufträge gekriegt von meinen Kunden, was ich mit den Füßen machen soll, laut Physiotherapie. Laut Physiotherapeut, da ist mir wirklich schlecht geworden. Ich habe gedacht, okay, die wollen wohl noch mehr Arbeit haben. Das fährt gar nicht mehr. Dann können die gleich nächste Woche wieder anrücken.
Ja, aber da sind wir ja auch beim, also unsere Physiotherapeutin sagt ganz oft, 1-2 Tage Longe, ne, rückenfrei, aber Training. Und wie du ja im ersten Podcast schon gesagt hast, man kann ein Pferd sehr gut longieren, dass es wirklich effektiv ist. Wir machen auch viel mit Kappzaum oder Stangengymnastik. Und das ist einfach, wie ist so deine Meinung zum Ausgleichstraining? Was für Ausgleichstraining machst du mit deinen Pferden?
Also ich mache grundsätzlich, es sei denn, ich habe jetzt irgendwie eine ganz wichtige Meisterschaft, wobei auch da achte ich langzeitmäßig schon drauf, aber vielleicht jetzt nicht in den letzten 10 Tagen davor. Aber ansonsten kriege ich sehr viel Ausreiten, wirklich viel, weil ich das einfach merke, dass die Pferde da einfach immer viel motivierter sind. Ich trainiere auch ganz viel so Sachen wie starker Trab oder sowas. Das trainiere ich im Gelände. Vor allem gar nicht so sehr in der Bahn, weil die da einfach von sich aus viel mehr nach vorne wollen. Und dann longiere ich tatsächlich auch, gucke ich, dass ich die Pferde, die so richtig sportlich benutzt werden, dass ich die auch ein-, zweimal die Woche vielleicht auch mal longiert kriege. Also es kommt so ein bisschen auf den Trainingszustand an, wie viel die machen müssen. Und ich, einfach, dass ich nicht 2-3 Tage hintereinander dasselbe mache. Ne?
Genau, also nicht schon wieder in die Halle oder am Reitplatz.
Genau, im Normalfall. Oder ich reite halt Dressur oder es stehen halt mal Trailhindernisse auf Platz. Also man versucht schon so ein bisschen die Pferde abzuwechseln in der Arbeit, um einfach nicht so einen Trott reinzukriegen. Weil es hilft mir ja nichts, wenn das Pferd keine Lust hat. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja den Vorteil, wir wohnen im Oberberg, wir haben sehr viel Berge, das beste Training fürs Pferd, Berg hoch, Berg runter. Und auch longieren, mal sattelfreies Training. Oder ich reite viel aus und nehme ein Handpferd mit. Dann hat das Pferd, was ich dabei habe an der Hand, hat dann sattelfreies Training. Und also wir machen auch ganz oft, dass wir ausreiten, danach nur noch eine Viertelstunde in die Halle gehen oder so. Also wir gehen wirklich viel ins Gelände und machen wirklich viel Ausgleichstraining, weil das Pferd muss ja nicht nur mental und technisch trainiert werden, sondern auch körperlich. deswegen auch Stangenarbeit, dass die ganzen Gelenke gewinkelt werden, die Muskulatur gestärkt wird. Und da sehe ich leider viel, dass die einen nur ausreiten und nicht über den Rücken reiten, jetzt in Schubladen gedacht, und die anderen reiten nur in der Halle, aber das Pferd kriegt einen Herzinfarkt, sobald ein Blatt raschelt.
Ja, und auch Kondition kriegt auf dem Gelände viel besser, also ein Pferd Kondition angetrainiert.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor für mich, für so ein Speedtrail. Du siehst ganz viele Pferde doch auch, die so am Ende von so einem Speed echt, also du merkst, dass die wirklich müde sind. Mhm. Die sind einfach, das dauert zwar nur 3 Minuten, aber danach ist einfach der Ofen aus.
Mhm.
Und wenn du mit denen kein Konditionstraining machst, dann sind die einfach danach fertig. So.
Mhm.
Und das merke ich schon. Meine Stute zum Beispiel hat eine super, super krasse Grundkondition und die ist dann einfach nicht fertig.
Mhm.
Und bei der merkst du, dass die letzten Wendungen doch auch schon, da lässt sie schon auch Kraft.
Mhm.
Also ne, du merkst einfach, wie viel Kraft das kostet. Und ohne so ein Konditionstraining in der Halle, das ist ja wirklich für die Katze.
Also, ja. Allein von der Distanz, die sie da machen, ist ja keine im Verhältnis zum Gelände, wenn man richtig ein paar Berge hochgaloppierst und so eine Strecke bewältigst. Ne? Ja, sehr schön. Super, dann kommen wir noch zu den großen Abschlussfragen. Ich habe dich in der ersten Folge gefragt, was wollte der kleine Mietja werden? Was würde denn der große Mietja dem kleinen Mietja sagen, was er geworden ist?
Ja. Naja, im Grunde habe ich nur das gemacht, was der kleine Mietja schon gemacht hat, nämlich das ganze Wissen über Pferde aufgesaugt, was mich so interessiert. Und inzwischen ist es, glaube ich, ein ganz gutes Repertoire. Allumfassendes Wissen ums Pferd mit natürlich einer eigenen Nuance Richtung Arbeitsreiten, Working Equitation. Aber ich bin durchaus ja auch schon mal so ein A-Geländeparcours gesprungen und habe da meine Erfahrung gesammelt. Und von daher würde ich sagen, ja, ich bin einfach jetzt, mein Pferdewissen ist deutlich allumfassender oder deutlich umfassender, allumfassend natürlich bei weitem nicht, aber deutlich umfassender, als es damals war. Aber im Grunde ist dasselbe geblieben, was das damals war. Auch die Neugierde ist geblieben. Ich war jetzt ja, wir haben uns ja getroffen, jetzt zum Beispiel da in Spanien, war ich zum ersten Mal da, so länger unten. Und solche Sachen, also ich bleibe immer auf der Suche im Grunde nach neuen Herausforderungen, auch neuen Geschichten oder neuen Bildern, auch in der Pferdewelt.
Ja, sehr schön. Dann, wie würdest du gern leben, wenn du ein Pferd wärst?
Also, ich stelle mir die Frage oder habe mir die Frage schon oft gestellt und deswegen halte ich meine Pferde auch so, wie ich sie halte. Zum Beispiel wohnt eben Macchiato mit seinen Zuchtstuten zusammen und seinen Fohlen zusammen auf großen Paddocks oder Wiesen. Bei mir wird kein Pferd eingesperrt und ich würde das auch nicht wollen. Ich würde auch nicht in der Box stehen wollen als Pferd, glaube ich. Ich würde natürlich immer mit Artgenossen zusammen sein wollen, die ich auch kenne und mag, also sprich auch mit denselben Artgenossen nach Möglichkeit und nicht alle 2 Wochen mit anderen Artgenossen. So, das wäre, glaube ich, so mein Wunsch, wenn ich ein Pferd wäre, ja. Und natürlich viel Platz einfach. Viel Platz, das wäre, ist das Allerwichtigste einfach. Platz und Artgenossen. Das Reiten ist im Grunde unser Spaß. Da haben die Pferde, glaube ich, nichts mit am Hut.
Ja, stimmt, sehr schön.
Naja, es gibt auch Pferde, die stehen dann am Tor und wollen auch mal arbeiten. Das glaube ich schon. Aber sie wollen eben, also ich finde, es ist ein deutlicher Unterschied. Wenn ich auf den Messen bin und die Pferde stehen in der Box, dann muss ich die Boxentür wirklich nur einen Spalt aufmachen und die stehen schon draußen und sagen, lass uns was machen, wir wollen jetzt los. Und wenn ich zu Hause bin, dann machen die das auch 2-3 Mal in der Woche. Aber eben nicht jeden Tag. Es gibt auch Tage, wo sie einfach hinten stehen mit ihrer Truppe und sagen, jetzt kannst du mich mal, ich mach mal mein Ding. So.
Ja, ja.
Ich glaube, das wäre auch mir sehr wichtig, wenn ich Pferd wäre.
Ja. Apropos Messe, du fährst wahrscheinlich morgen oder übermorgen auf die Equitana?
Genau, ja, übermorgen geht's los. Ja.
Bist die ganze Zeit da?
Ja, ja, bin bis genau eine Woche da.
Oh, sehr, sehr schön. Ja, da sehen wir uns. Ich bin nur einen Tag so da, aber ist immer, ich finde die Equitana super cool, weil man einfach mal ein paar andere Leute auch im Abreitezelt sieht und so ein bisschen über den Tellerrand guckt. Also ich finde es cool.
Ja, ich freue mich auch jedes Mal eigentlich. Welchen Tag bist du da? Diesen Westerntag wahrscheinlich.
Ne? Genau, genau, den Donnerstag. Ihr habt, glaube ich, Freitag euren Tag. Ne? Habt auch einen Show Cup, die Worker da immer. Ja.
Genau. Ja, ja, ja.
So habe ich es auch das erste Mal gesehen als Nicht-Working-Reiter. So bin ich auf euren Sport aufmerksam geworden und habe mir das mal in Ruhe in der großen Halle angeguckt und ist wirklich cool. Ja, sehr schön. Dann die ganz große Abschlussfrage. Was bedeutet für dich Horsemanship?
Horsemanship, ja, auch eine gute Frage. Horsemanship ist eigentlich tatsächlich, muss ich natürlich wirklich verstehen, wie Pferde ticken, um Horseman zu sein. Das heißt, ich darf nicht von mir ausgehen, sondern ich muss von dem Pferd ausgehen, auch wenn mir das vielleicht nicht passt gerade.
Mhm.
Ich finde, als richtiger Horseman muss ich im Grunde eben das Pferd sehr gut lesen können, mit dem ich zu tun habe, weil ich ja im Grunde immer nur Fragen stelle und je nachdem, was das Pferd dann macht, damit dann darauf reagiere. Also ne, letztlich ist, ich sage immer zum Beispiel ein Pferd, das Pferd wählt die Länge meines Sporns, nicht ich.
Mhm.
Was weiß ich, die Länge oder das Pferd wählt eben die Intensität meiner Galopphilfe, nicht ich. So, das ist einfach das Pferd. Je nachdem, was dieses Pferd drauf ist, so intensiv muss ich mit dem arbeiten, dass was passiert, so positiv. Ne?
Mhm.
Und das ist, glaube ich, ganz wichtig als Sport.
Ja, sehr schön. Ja, also unser Job ist ja eigentlich immer hinzugucken. Man hat zwar Plan A, B und C, aber muss, obwohl man Plan A, B und C hatte und gestern war es so, muss man heute gucken, ob es wirklich so ist. Man kann ja nicht nach Schema F gehen, weil jedes Pferd anders ist und jeder Tag anders.
Genau, jeder Tag und jede Stimmung und man muss, man muss das versuchen zu spüren und dann entsprechend eben abzufangen oder so. Mhm. Ne?
Das glaube ich. Ja. Du bist ja deutschlandweit unterwegs und gibst Kurse, kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen.
Genau, und gibst du auch Kurse bei dir auf der Anlage?
Nee, Kurse nicht. Das gibt einfach der Platz nicht her. Ich könnte nicht so viele Gastpferde unterbringen.
Mhm.
Das will ich auch Macchiato tatsächlich nicht zumuten. Der würde nämlich ausflippen.
Sein Reich.
In seinem Reich plötzlich 10, 15 fremde Pferde rumwandern würden. Das fände er doof. Aber man kann natürlich zu mir kommen zum Trainieren. Ich habe, noch bin ich am Umbauen. Ich mache das alles gerade so ein bisschen. Ich habe auch erst seit 4 Wochen einen 20-40 großen Reitplatz. Davor bin ich auf einem Reitplatz geritten, der war 10 auf 20 Meter groß oder so.
Ah.
Und hatte, das war auch so ein Acker im Feld, irgendwie 30, 70, war aber wirklich eher ein Acker als ein Reitplatz. Aber wenn ich mal so ein bisschen größer Platz brauchte, bin ich dann dahin gegangen. Jetzt habe ich einen 20-40er Reitplatz und demnächst ab April, Mai wahrscheinlich auch Gäste-Paddocks und habe so ein sehr, sehr schönen Wohnwagen, wo man auch drin wohnen kann. Also man kann mich jetzt auch zum Trainieren tatsächlich besuchen bald.
Ja, sehr schön. Genau. Und auf deiner Homepage sieht man, wo du überall Kurse gibst, weil ich habe auch schon geguckt, du bist auch mal in der Nähe, weil ich muss dann auch auf jeden Fall, also ich habe den Rinderschein, aber mein junger Spanier natürlich nicht. Und da würde ich dann auch gern mal irgendwo, du gibst ja wahrscheinlich auch Trailkurse, ihr habt bestimmt auch gute Anlagen, wo die so Naturtrails haben und so, wo man da mal trainieren kann, oder?
Ja, also es gibt Naturtrails. Ja, ich mache eigentlich das meiste Trail, die meiste Trailarbeit ist leider tatsächlich in der Halle oder auf dem Platz.
Mhm.
Aber was immer ganz schön ist, ist da in Ratingen, gibt die Anja Oettingen, die hat den Glashof dort und die hat tatsächlich immer so einen sehr schönen Geländetrail mit Bergauf, Bergab und Wasserdurchritt und solchen ganzen Sachen.
Ja, sehr gut, das würde ich mir mal angucken.
Das kann ich mir echt mal angucken. Das ist immer an Pfingsten das Turnier von der Anja Oettingen, die macht auch mal eine Veranstaltung.
Okay.
Da werde ich auch tatsächlich mal wieder sein. Ich bin da ein paar Jahre jetzt nicht gewesen, aber jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich letztes Jahr ja ein neues Pferd mir gekauft und der muss so ein bisschen noch Turnierluft schnuppern und da werde ich da wahrscheinlich mal wieder hinfahren.
Ja, sehr schön. Ja, super, Mietje, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr interessant und wir sehen uns auf der Quitana und hoffentlich auch irgendwann mal auf dem Working Equitation Turnier.
Das wäre sehr schön, ja, oder eben bei den Rindern oder sonst wo, ja. Nein, ja.
Gut. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Tschüss.
Ja, danke dir. Mach's gut. Ciao.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.